Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Johanna begrüßt euch am Mikrofon mit folgenden Themen: Die bittere Wahrheit hinter süßen Früchten, Berufungsinstanz stoppt Abschiebungen in die Türkei und Integration, was Flüchtlinge selber wollen. Wir hier in Deutschland freuen uns ja, wenn wir wieder mal Bananen, Ananas und andere Südfrüchte zu Sonderpreisen ergattern. Aber nicht jeder kann sich darüber freuen. Für ArbeiterInnen auf Plantagen führt das oft zu prekären Arbeits- und Lebensbedingungen. Süße Früchte, bittere Wahrheit, so heißt die neue Studie von Oxfam. Daraus geht hervor, dass deutsche Discounter wie Edeka, Lidl, Aldi oder Rewe für menschenunwürdige Zustände in Ecuador und Costa Rica mitverantwortlich sind. Dort werden die Arbeiter auf Bananen- und Ananasplantagen in prekären Arbeitsverhältnissen ausgebeutet. Radio Korax sprach darüber mit einem der Autoren der Studie, Frank Brassel. Zunächst erklärt er, wie es zu der Studie kam.
Wir haben als erstes nachgeforscht, von welchen Plantagen gehen denn jetzt die Ananas oder die Bananen nach Deutschland. Es ist bei Ananas, die fast alle aus Costa Rica kommen, noch relativ einfach, weil häufig auch an den Etiketten die Plantage beschrieben steht. Bei Bananen ist das etwas schwieriger, da gibt es ja hunderte, tausende von Bananenplantagen in Lateinamerika. Da haben wir uns auf Ecuador konzentriert, das ist der wichtigste Lieferant für den deutschen Markt. Wir hatten zuerst die 4 von großen Supermarktketten angeschrieben, sie mögen uns bitte ihre Lieferanten nennen. Das wollten sie in aller Regel nicht, weil das Geschäftsgeheimnisse verletzen würden. Und dann haben wir halt angefangen, wir haben unsere ehrenamtlichen Mitstreiterinnen und Mitstreiter gebeten, in mehr als 200 Supermärkten in Deutschland zu schauen, ob man was auf den Kästen, auf den Klebern, auf diesen Aufklebern, auf den Bananen findet, und haben auch vor Ort Fachleute gefragt, wer wüsste, wer wohin liefert, und haben zum Schluss 4 Gruppen identifiziert von Plantagen, die halt an deutsche Supermärkte liefern. Und da haben wir dann eine Stichprobe untersucht mit lokalen Partnern.
Und bei diesen Stichproben ist ja rausgekommen, dass Arbeitssituationen dort prekär sind. Wie genau sehen die denn da konkret aus in Ecuador und Costa Rica?
Natürlich unterscheiden die sich graduell in den einzelnen Plantagen, aber was man feststellen kann, sind zumindest 3 Charakteristika. Zum einen, dass es sozusagen eine gewerkschaftsfreie Zone ist. Also wer sich drüben versucht, in einer Plantage einer Gewerkschaft anzuschließen oder auch nur mal zu beschweren, hat ein hohes Risiko, gleich entlassen zu werden. Und dafür danach für Gerechtigkeit zu sorgen, ist sehr schwierig. Ein zweiter Punkt ist der Einsatz von Agrarchemie, von Pestiziden, die gerade bei Bananen, das sind ja große hunderte von Hektar großen Plantagen, mit Flugzeugen besprüht werden. Und leider haben uns die Arbeiterinnen und Arbeiter gesagt, dass in vielen Fällen sie besprüht werden quasi, während sie beim Arbeiten sind oder während sie in der Mittagspause ihren Reis essen. Und das ist natürlich, das erfüllt keinerlei Standards, auch die staatlichen Empfehlungen in Ecuador empfehlen, dass man nach dem Sprühen zwischen 8 und 48 Stunden nicht in diesen Gebieten ist. Und das ist natürlich ein Problem. Und wer durch diese Bananen und auch durch diese Ananasregion in Costa Rica reist, trifft viele Leute, die über Beschwerden von Haut, Atemwege bis hin zu Magenkrebs und Fehlgeburten klagen. Und ein dritter Punkt ist, dass es häufig prekäre Arbeitsbedingungen gibt, keine korrekten Verträge. Selbst wenn die Menschen Verträge unterschrieben haben, kriegen sie vielfach keine Kopie davon. Das heißt, sie wissen eigentlich gar nicht, unter welchen Bedingungen sie angestellt sind. Das macht es natürlich immens schwierig, sich darüber zu beschweren.
Also tatsächlich eine schwierige Lage für Arbeiter dort, auch für die Umwelt wahrscheinlich, wegen diesen hochgiftigen Pestiziden, die dort versprüht werden.
In der Tat, also zum Beispiel, es ist bekannt, in vielen Ananasanbaugebieten von Costa Rica kann man das Grundwasser nicht mehr nutzen für den menschlichen Gebrauch, und ganze Ortschaften werden mit Tanklastwagen mit Trinkwasser versorgt. Das ist natürlich eigentlich ein Unding, ne?
Trotzdem ist auf den Bananen, die aus diesen Plantagen kommen, oft der Aufkleber drauf von der Rainforest Alliance. Wie kann sowas denn zustande kommen?
Ja, das müssten Sie eigentlich die Rainforest Alliance fragen und nicht uns. Wir waren etwas überrascht darüber. In Costa Rica waren die 4 großen Plantagen, die wir besucht haben, Rainforest zertifiziert. Von den 20 Bananenplantagen in Ecuador war die Hälfte Rainforest zertifiziert. Und da muss man feststellen, dass wir wenig Unterschied gefunden haben. Die Situation war in aller Regel genauso schlecht, ob die jetzt diesen grünen Frosch hatten oder nicht. Ein Unterschied sollte man der Fairness sagen hier. Die Edeka hat ein Modellprojekt zusammen mit dem WWF und die nehmen Rainforest-zertifizierte Plantagen, packen da nochmal 120 Kriterien drauf, führen Ausbildung mit Beschäftigten, auch mit Management durch und machen dann danach nochmal ein Audit, also eine Kontrolle quasi. Ich meine, das deutet vielleicht auch an, dass die Rainforest-Standards und deren Umsetzung nicht so stark sind. Und man muss sagen, bei diesem WWF-EDEKA-Projekt kann man auch durchaus bessere Bedingungen feststellen. Probleme gibt es da auch, aber wo gibt es die nicht?
Sie sprechen schon gerade die deutschen Discounter an, die diese Bananen und die Ananas dann geliefert werden. Es ist ja auch so ein bisschen, kommt daraus, dass sie damit drin verstrickt sind. Welche Verantwortung oder welche Handlungsperspektive haben denn die deutschen Discounter da auf den Plantagen? Was könnten die oder müssten die eigentlich da tun?
Zwei Dinge müssten sie tun. Zum einen müssten Sie vielleicht in Ihrem eigenen Qualitätsmanagement tatsächlich mal schauen, ob grundlegende Menschenrechte, Arbeitsrechte und Umweltschutzmaßnahmen eingehalten werden. Offenbar reicht es nicht, sich darauf nur auf Zertifizierer zu verlassen. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass sich gerade die Discounter, also gerade Aldi und Lidl, die ja so eine Billigpreispolitik machen, und das drückt sich insbesondere bei den Lieferanten aus. Der Preis von Ananas und Bananen ist in den vergangenen 15 Jahren immer weiter gesunken im Aufkaufspreis, zum Teil ja auch hier in den Geschäften, aber noch viel stärker bei den Produzenten. Gleichzeitig sind aber alle Produktionskosten in die Höhe gegangen. Das heißt, der Spielraum wird immer enger, um ein paar Verbesserungsmaßnahmen vor Ort durchzuführen. Und wir haben den Eindruck, dass es nicht geht, gleichzeitig eine Billigstrategie und eine Nachhaltigkeitsstrategie zu fahren. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Die Discounter verlangen auch von ihren Lieferanten eine ganze Fülle an Zertifizierungen. Die müssen Global Gap, das ist so eine Qualitätsstandard, die müssen jetzt Rainforest, das ist so eine Art Umwelt-Sozialstandard. Alles das müssen sie erfüllen. Sie müssen einwandfreie Ware liefern. Da darf kein Fleck auf so einer Banane, keine angedetschte Stelle auf der Ananas sein. Aber gleichzeitig wollen sie für diese Qualitäten nicht angemessen zahlen. Das halten wir für verkehrt. Deswegen haben wir haben ja gerade eine Kampagne in Bezug auf Lidl, Fit für Fair initiiert, weil Lidl ja sagt, ab Jahresende sind 100% ihrer Ananas und Bananen nachhaltig. Und wir haben gesagt, Leute, da müsst ihr aber nachbessern. Da müsst ihr dafür sorgen, liebe Lidls, dass die Qualitäten tatsächlich stimmen, also dass Menschenrechte und Umweltschutz erfüllt werden und dafür auch faire Preise zahlen.
Discounter haben ja jetzt auch schon darauf reagiert, dass diese Oxfam-Studie rausgekommen ist, süße Früchte, bittere Wahrheit. Und sich da tatsächlich auch schockiert gezeigt, aber auch laut Edeka legen Edeka noch gar keine Angaben vor, welcher Datenbasis oder welchen Form die aktuellen Rechercheergebnisse von Oxfam ermittelt worden seien, habe ich gestern in den Nachrichten gelesen. Und Aldi und Lidl verwiesen auch darauf, dass die Anschuldigungen bereits von der Rainforest Alliance geprüft worden seien und nicht hätten bestätigt werden können. Wie würden Sie jetzt dazu Stellung beziehen?
Zum einen sind die Farmen bekannt, auf die wir uns beziehen. Die stehen ja in unserem Bericht, den man im Internet nachlesen kann und den wir vor Veröffentlichung auch an die großen 4 Supermarktketten geschickt haben. Ich würde das jetzt aber nicht überschätzen, solche Kommentare. Wir haben mit 3 von den 4 schon Gespräche für die Zukunft vereinbart und hatten im Übrigen auch in der Vergangenheit immer wieder die vergangenen Jahre darüber Gespräche über diese Frage. Die Rainforest Alliance war so beunruhigt über diese Ergebnisse, dass sie uns vorgestern ihren Vorsitzenden aus New York hier nach Berlin geschickt hat, mit dem wir diskutiert hat und wir eigentlich relativ genaue Daten haben, die sie nicht entkräften konnten. Sie sagten, ja, wir finden gar nichts, was ihr habt. Aber wir haben mehr als 200 Arbeiterinnen und Arbeiter interviewt, die diese Daten bestätigt haben. Und vielleicht, das war so eine Debatte, die wir mit dem Herrn von der Rainforest Alliance hatten, vielleicht ist es ein Problem, dass sie sich zu sehr auf die Angaben des Managements in diesen Plantagen beziehen. Und natürlich, ich habe jetzt Antworten von Lidl und Aldi-Lieferanten gelesen, die sagen natürlich auch, ja, bei uns ist alles super. Es wäre auch ungewöhnlich, wenn sie sagen würden, klar, bei uns werden Recht und Gesetz verletzt. Ich glaube, das erfordert noch einige Nachforschungen. Und wir haben sowohl mit, wie ich vorhin schon sagte, einigen Supermarktketten als auch mit der Rainforest Alliance eine weitere Arbeit dazu vereinbart, um zu schauen, woher kommen diese Gesetzesverstöße und Menschenrechtsverletzungen eigentlich.
Also auf jeden Fall wären deutsche Discounter jetzt dran, da mal was zu unternehmen bzw. Verantwortung zu übernehmen. Was unsere Hörer sicher auch interessieren würde, kann der Konsument eigentlich mit seiner Kaufentscheidung irgendwie Einfluss nehmen oder sich engagieren, irgendwo was versuchen zu verändern?
Ja, es gibt zwei relativ einfache Dinge, die wir als Konsumenten und Bürgerinnen tun können. Zum einen, wenn Sie Ananas oder Bananen kaufen, bemühen Sie sich, die mit dem Fairtrade-Label zu kaufen. Bei Bananen sind die dann gleichzeitig in Deutschland auch Bio. Da gibt es bei allen Aspekten mal ein Problem, aber da können Sie relativ sicher sein, dass die grundlegenden Standards eingehalten werden und dass Mensch und Umwelt nicht vergiftet werden. Eine andere Sache ist aber, wir können ja jetzt nicht, also eigentlich ist es nicht die Aufgabe von uns als Konsument zu gucken, was in Ordnung ist, sondern wir haben den Eindruck, die großen Supermarktketten müssten garantieren, dass das, was sie anbieten, sozusagen, also dass sie uns keine Blutbananen anbieten. Also es muss garantiert sein, dass bei der Produktion von Ananas und Bananen, das gilt auch für alles andere, Recht und Gesetz eingehalten werden. Das müssen aus unserer Sicht die großen Supermarktketten garantieren. Und wenn Sie bei Oxfam.de auf unsere Homepage gehen, finden Sie dann eine Möglichkeit, das jetzt dem Lidl-Management als ein Beispiel mitzuteilen mit einem kleinen E-Mail. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Geschichte.
Süße Früchte, bittere Wahrheit. Eine neue Studie der Organisation Oxfam. Ein Interview von Radio Korax war das mit Frank Prassel. Wie ihr auf RDL schon hören konntet, wurden am 31. Mai positive Entscheidungen des Asylkomitees auf Lesbos veröffentlicht. Die Türkei ist kein sicherer Drittstaat. Die betroffenen Syrer dürfen nicht abgeschoben werden. AnwältInnen von Pro Asyl hatten die Vertretung der neuen syrischen Schutzsuchenden in dem Verfahren übernommen. Dazu heißt es in einer Mitteilung von Pro Asyl: Der zynische Großversuch in der Ägäis muss endlich gestoppt werden. Die Abschiebungen in die Türkei müssen beendet werden. Tausende Schutzsuchende wurden seit dem 20. März inhaftiert. Die Bedingungen in den Haftlagern und provisorischen Unterkünften sind katastrophal. Schutzsuchende kommen kaum an Informationen zum Verfahren. Lediglich wenige spendenfinanzierte AnwältInnen versuchen, unter widrigsten Bedingungen gegen ablehnende Entscheidungen der ersten Instanz vorzugehen. Radio Korax sprach über diesen Sachverhalt mit Karl Kopp. Er ist Europareferent bei Pro Asyl.
Es hatte nie was mit Menschenrechten oder Flüchtlingsrechten zu tun, dass man die Türkei als sicheren Drittstaat qualifizieren wollte. Es geht einfach darum, dass man Flüchtlinge zurückschicken kann, postwendend. Das ist das Interesse der Brüsseler Kommission, der EU-Kommission, aber auch der Bundesregierung und anderer Staaten eben in der Europäischen Union. Das ist eigentlich ein sehr zynischer Deal. Alle wissen, dass die Menschenrechte und die Flüchtlingsrechte in der Türkei momentan nicht garantiert sind. Dennoch hält man daran fest. Deshalb versuchen wir mit unseren Anwältinnen, unseren Dolmetschern und eben auch mit anderen Organisationen den rechtlichen Weg einzuschreiten, bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wir haben jetzt mehrere positive Entscheidung in der zweiten Instanz. Es gibt aber auch, das muss man fairerweise sagen, zwei negative Entscheidungen in der zweiten Instanz, was sehr dramatisch ist, wo wir gerade auch Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anhängig haben und weiterhin rechtliche Schritte versuchen, um die Abschiebung eines syrischen Flüchtlings, der sagt, er sei homosexuell, der auch mehrfach gefährdet ist, nicht nur wegen seiner sexuellen Orientierung als Flüchtling. Er ist auch noch von ISIS bedroht worden, also von da ein hochrangiger Fall. Wir müssen alles tun, um diesen Menschen vor der Abschiebung in den nächsten Tagen zu bewahren. Dann kommt ein neuer Fall dazu. Das heißt, wir haben sehr viele Erfolge, aber es gibt eine Kammer auf Lesbos, eine von mehreren, die sehr restriktiv ist, die sozusagen den Anforderungen der griechischen Regierung, des Migrationsministers, der einen ungeheuren Druck auf diese Kommission ausrichtet, aber auch der Druck aus Brüssel hat da gefruchtet und es kommt zu einer schäbigen Ablehnung, die absolut nicht gerechtfertigt ist.
Der Anlass dieses Gesprächs war ja auch diese positive Entscheidung, die da getroffen werden konnte. Wie kam es eigentlich konkret zu diesem Fall und dann natürlich auch zu der positiven Bilanz, die daraus gezogen wurde?
Ja, bis jetzt sind knapp 100 solcher Ex- und Hop-Verfahren in der ersten Instanz durchgeführt worden. Da geht es nur um eine Frage: Ist die Türkei sicher oder nicht? Es geht also um eine Zulässigkeitsprüfung. Da wird überhaupt nicht geprüft, wieso jemand aus Syrien beispielsweise geflohen ist oder was die Geschichte ist. Und da gibt es jetzt knapp 30 wahrscheinlich positive Entscheidungen schon. Nicht alle sind veröffentlicht. 10 sind uns bekannt, sind veröffentlicht. Und eben die 2 negativen. Und in diesen positiven Entscheidungen in zweiter Instanz wurde auch die Expertise des Asylunterstützungsbüros EASO Europas hinterfragt, die regelhaft immer sagen, für dich war ja eigentlich die Türkei sicher. Es war zum Beispiel ein Fall, kurdische Flüchtlinge aus Syrien, ne, wo die erste Instanz gesagt hat, ihr seid sicher, und die zweite Instanz schon festgestellt hat, ja, die Türkei ist doch auch Kriegspartei im syrischen Teil Kurdistans und dementsprechend ist in diesem Fall die Türkei kein sicheres Aufnahmeland. Es wurde immer wieder gesagt, es ist gar nicht garantiert, dass syrische Flüchtlinge Zugang zu diesem temporären Schutz in der Türkei bekommen, der viel weniger wert ist als ein Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Und diese Kommissionen haben sehr wohl, die positiv entschieden haben, auch gewürdigt, die traurigen Berichte von Amnesty International, von Human Rights Watch und anderen, wo man feststellt, dass es auch zu völkerrechtswidrigen Abschiebungen von syrischen und irakischen Flüchtlingen nach Syrien und eben ins irakische Kriegsgebiet gab. Dementsprechend kam diese Kommission im Einklang mit unserer Expertise zu dem Ergebnis, die Türkei ist kein sicheres Aufnahmeland für diese Schutzsuchenden.
So eine positive Entscheidung, was kann die dann eigentlich bewirken als Exempel für weitere Fälle?
Es zeigt sich, dass der ganze Deal ist auf tönernen Füßen. Also man hat über Nacht ein zynisches Experiment gestartet. Man spielt da auch mit Menschenleben. Man hat aus diesen Elendslagern auf Lesbos und anderswo hat man Haftlager gemacht. In diesen Lagern gibt es kaum Zugang zu Informationen. Die Leute wussten nicht, was mit ihnen geschieht. Sie wissen es bis heute nicht. 7000 Menschen sitzen auf den Ägäisinseln, entweder inhaftiert oder außerhalb sitzen sie fest. Sie können die Insel nicht verlassen. Und sie wissen nicht, was mit ihnen passiert. Das zum einen. Es gibt nicht genug medizinische Versorgung. Es gibt nicht genug zu essen. Es gibt permanent Spannungen. Auch unsichere Situationen, speziell für Frauen und Kinder in diesen Haftlagern. Und dennoch tut Europa so, als würde man ein rechtsstaatliches Verfahren durchführen. Es gibt aber kein rechtsstaatliches Verfahren unter Haftbedingungen, unter Elendsbedingungen. Und es gibt kein rechtsstaatliches Verfahren, wenn die Menschen gar nicht Subjekt sein können, sondern wirklich nur zum objekthaften Status verdonnert werden, weil sie nämlich gar keine unabhängigen Dolmetscher haben, weil es sehr schwer ist, anwaltlich vertreten zu sein. Also das heißt, das ist ein Deal, wo alle wissen, dass er hinten und vorne nicht stimmt, dass die Menschenrechtslage in der Türkei katastrophal ist, dass die humanitäre Aufnahmesituation in Griechenland katastrophal ist und dennoch wird dieses Hightech-EU-Schnellverfahren Ex und Hop durchgeführt und das hat nichts mit Menschenrechten zu tun, mit der Menschenwürde oder gar mit Flüchtlingsschutz.
Was sehen Sie denn eigentlich noch für weitere Verhandlungsmöglichkeiten, um da etwas an der Lage zu verbessern?
Naja, unser Ansatz ist klar, wir klagen durch alle Instanzen und bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wir hoffen, dass irgendwann auf dieser Ebene die Menschenrechtswidrigkeit, die Rechtswidrigkeit des Deals festgestellt wird. Das ist unser Ziel. Zeitgleich gibt es jetzt neuerdings Meldungen, die aber noch nicht ganz klar verifiziert sind aus der Türkei, wo die Türkei, der autoritäre Präsident sagt, Erdogan, wir wollen den Deal mit der EU, den Rückübernahmedeal, eine Weile einfrieren, bis wir die Visumsfreiheit bekommen. Das kann also sein, dass momentan auch dieser Deal an dieser Frage praktisch aus politischen Gründen erstmal scheitert. Unser Ansatz ist es, durch alle Instanzen rechtlich festzustellen, dieser Deal hätte nie umgesetzt werden dürfen. Die Implementierung des Deals ist nicht menschenrechtskonform, ist ein eklatanter Verstoß gegen Flüchtlingsrechte. Das ist unser Ansatz. Dafür unterstützen wir unsere griechischen Kolleginnen und Kollegen, die wirklich eine bewundernswerte Arbeit machen, die Tag und Nacht wirklich da schuften und versuchen, diesen Schutzsuchenden, die inhaftiert sind, beizustehen und sie zu ihrem Recht zu verhelfen. Das ist unser Ansatz in einem Europa, was sich schon lange weitgehend von Menschenrechtsstandards oder gar von einem Modellcharakter für die Welt verabschiedet hat.
Bei den Maßnahmen, die Pro-Asyl jetzt weiterhin treffen will, um an der Lage wenigstens etwas zum Positiven zu verändern, kann man euch da noch irgendwie unterstützen?
Wichtig ist wirklich auch dazu, mehr zu veröffentlichen. Das klingt komisch, weil alle reden ja von dem Türkei-Deal, aber es werden oft die Schutzsuchenden, die festsitzen oder inhaftiert sind, auf den griechischen Inseln vergessen. Und manchmal, da gibt es mehr Berichterstattung, eben die knapp 50.000, die mittlerweile auf dem Festland Griechenland vergessen werden. Wir brauchen heute auch wieder stärker eine Öffentlichkeit, die sich dafür einsetzt. Wir haben ja eine starke Zivilgesellschaft in Deutschland, aber auch in Griechenland, die klar macht, diese Menschen müssen raus aus ihrem Elend. Inhaftierung ist nicht akzeptabel. Sie müssen weiterreisen können aufs Festland. Und dann brauchen wir legale Ausreisewege aus Griechenland. Das ist das Gebot der Stunde. Und da ist jede Form von Öffentlichkeit, jede Form von Druck auf die Politik notwendig. Pro-Asyl hat jetzt eine Kampagne Richtung Kanzlerin nochmal gestartet, um klar zu sagen, nein zu diesem Türkei-Deal, nein zu diesen Abschiebungen in die Türkei und diesen Inhaftierungen von Menschen in den sogenannten Hotspots auf den Inseln. Wir wollen eine menschliche Asylpolitik und ein Schlüssel oder ein Adressat dafür ist in Berlin, weil in Berlin wurde dieser zynische Deal maßgeblich eingetütet.
Die Türkei ist kein sicherer Herkunftsstaat. Das haben griechische Asylbehörden jetzt beschlossen. Ihr hörtet Karl Kopp von Pro Asyl im Interview mit Radio Korax Halle. Das Thema Integration ist in aller Munde. Die Bundesregierung fordert aktive Integrationsbereitschaft. Sie will, dass Geflüchtete schnell Deutsch lernen und bald arbeiten. Doch was wollen Geflüchtete selbst? Amar, Khaled, Hassan und Tarek erzählen. Zum Beispiel von dem Wunsch, endlich wieder normal zu leben und auch sich politisch einzubringen. Ein Beitrag von Mamdou Ramba und Patricia Reineck aus dem Südnordfunk bei Radio Dreieckland.
Mein Name ist Khaled und ich komme aus Syrien. Ich bin Student. Ich habe in Syrien 8 Semester, ungefähr 3 Jahre oder 4 Jahre sogar, an der Universität studiert. Mein Studium hat leider abgebrochen wegen des Kriegs. Zurzeit möchte ich nur mein Studium fortsetzen, weil ich habe ja ungefähr 4, jetzt 5 Jahre verloren und möchte ich ja schnellstmöglich mein Studium beenden.
Nach Jahren der Stagnation, des Krieges und des Wartens haben viele syrische Flüchtlinge nur einen Wunsch: endlich weitermachen. Endlich wieder ein normales Leben führen, sich weiterentwickeln. Den Wünschen von Khaled steht die derzeitige Integrationsdebatte in Medien und Politik gegenüber. Sie unterstellt häufig einen Nichtwillen zur Integration, fordert aktive Integrationsbemühungen, möchte mit dem nun entworfenen Integrationsgesetz sanktionieren, wo Integration verweigert wird. Die Debatte ist nicht neu. Asylsuchenden und Migrantinnen wurde auch in der Vergangenheit häufig pauschal unterstellt, sie wollten sich in die hiesige Gesellschaft nicht einbringen. Die Integrationsdebatte suggeriert zudem ein Bild, das Deutschland als homogenes Ganzes darstellt, in das sich Neuankömmlinge einseitig einfügen müssen. Dabei ist soziale Integration ein wechselseitiger Prozess zwischen Individuen und gesellschaftlichen Gruppen. Ähnlich sieht das auch Hassan.
Integration hat zwei Seiten für mich. Flüchtlinge sollten schnell die Sprache lernen, die Gesetze und Gewohnheiten respektieren. Sie sollten schnell unabhängig werden, um ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Auf der anderen Seite sollten die Deutschen Vertrauen haben in die Menschen, die hier kommen. Die Flüchtlinge haben viel Schlimmes erlebt. Die meisten von ihnen sind unschuldige, gute Menschen. Wenn sie eine richtige Chance bekommen, hier zu leben und sich zu integrieren, werden sie aktiv Mitglieder dieser Gesellschaft sein.
Hassan selbst hat nicht darauf gewartet, eine richtige Chance zur Integration von irgendjemandem zu bekommen. Der 35-Jährige ist ein ruhiger, freundlicher Mann. Auf Wunsch nennen wir seinen richtigen Namen nicht. Hassan ist sich dem Rassismus und den Vorbehalten in der deutschen Gesellschaft sehr bewusst. Immer wieder spricht er von der Kluft, die zwischen Flüchtlingen und vielen Deutschen bestehe. Daher engagiert er sich in einer Initiative, die sich Stimmen Freiburg nennt. Die Initiative besteht aus Menschen mit und ohne Fluchterfahrung. Das Ziel der Gruppe beschreibt Hassan wie folgt.
Als besondere Aufgabe haben wir uns vorgenommen, den Kontakt zur deutschen Bevölkerung zu suchen, um die Flüchtlinge individualisieren und somit Vorteil ab und Kontakte aufzubauen.
Als Individuum gehört und wahrgenommen werden und nicht als anonyme, homogene Masse. Ein zentraler Wunsch von Hassan und der Stimmengruppe, in der er sich engagiert. Doch Hassan möchte nicht nur gehört werden. Geflüchtete Menschen sollen die deutsche Gesellschaft auch weiterentwickeln und mit aufbauen, sagt er. Hassans Äußerungen sind Aspekte, die von der derzeitigen Integrationsdebatte meist ausgeblendet werden. Dass geflüchtete Menschen Akteure sind, die ihre Gestaltungskraft und politische Meinung in diese Gesellschaft mit einbringen möchten. Für viele von ihnen ist das auch nichts Neues. Sie waren in ihrer Heimat politisch aktiv und mussten zum Teil auch deshalb flüchten. Die Umstände für gesellschaftliches Engagement haben viele jedoch ganz anders erlebt, so wie der 19-jährige Mohammed aus Syrien.
هلا بسبب القمع اللي كان موجود عندنا كطالب او ناشط صعب كتير انه تساويه بسوريا بس
انه Ich war in Syrien Student und Aktivist. Unter der Macht des Assad-Systems war es wirklich schwierig, politisch aktiv zu sein. Trotzdem haben wir immer versucht, uns zu organisieren. Da ich an Demonstrationen teilgenommen habe, wurde ich mehrmals festgenommen und auch geschlagen. Das hat mein Leben beendet. Danach habe ich mich entschieden, das Land zu verlassen. Wir haben uns auch früher versucht zu organisieren, während unserer Schulzeit. Die Gruppe konnte aber nie wirklich groß werden, da wir immer von Spitzeln beobachtet wurden.
Ich habe in den Medien gehört, wie über Flüchtlinge diskutiert wird und wie darüber berichtet wurde, was in Köln passiert ist, sagt Mohammed. Schnell möchte er besser Deutsch lernen, auch um sich von diesen Darstellungen öffentlich distanzieren zu können. Gerade weil in ihren Herkunftsländern politisches Engagement oft schwierig war, bietet Deutschland vielen Geflüchteten in dieser Hinsicht ganz neue Möglichkeiten. Soziale Integration als wechselseitiger politischer Austausch, in dem Neues entsteht und einseitige Bilder korrigiert werden können. Ein Prozess, in dem Integration nicht auf Sprache und Arbeit reduziert wird. Er könnte ein enormes Potenzial bieten für die demokratische Weiterentwicklung der Gesellschaft hierzulande. Doch dieser Prozess ist auch eine enorme Herausforderung, selbst wenn man hierzu wie Hassan viel Engagement und politische Überzeugung mitbringt. Wenigen Gruppen und Initiativen gelingt es, nicht nur über Flüchtlinge, sondern vor allem mit ihnen zu sprechen. Zwischen den Lebenssituationen und Prioritäten von Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte klaffen Welten. Während des Interviews zeigt Hassan mir Bilder seiner Kinder und Frau auf dem Smartphone. Er hat sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Wie viel Kraft muss jemand besitzen, der sich in einer derart schwierigen Lebenssituation befindet und zugleich politische Ziele verfolgt? Für viele ist es daher zunächst wichtig, Fuß zu fassen, in dem für sie neuen Umfeld. Auch für Tarek ist das zentral. Aber er hat auch noch andere Träume.
Mich politisch in die Gesellschaft einzumischen, davon habe ich immer geträumt. Respektiert zu werden und meine Meinung zu diskutieren, ohne festgenommen zu werden. Das habe ich in meiner Heimat nicht erlebt.
Ihr hörtet Stimmen von vier Geflüchteten, Amma, Khaled, Hassan und Tarek, in einem Interview von Mamdou Ramba und Patricia Reinig vom Südnordfunk. Damit endet das Magazin Fokus International bei Radio Dreieckland. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.